Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Sich noch einmal neu zu erfinden, vielleicht auch, weil da dieses Gefühl ist, so wie es gerade läuft, so kann es nicht weitergehen. Ich werde immer unglücklicher. In dieser Situation befinden sich immer wieder Menschen, aber wie lässt sich der Hebel dann umlegen? Darüber habe ich im letzten Sommer mit dem Rapper und Coach Michael Kurt gesprochen, der vielen besser als Curse bekannt ist. Er hat auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Musiker die Notbremse gezogen. Heute wiederholen wir das Gespräch mit ihm, indem er mir damals als erstes erklärt hat, wen er denn eigentlich coacht.
Ich habe eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach und Change Manager. Das ist eine bestimmte Form der psychologischen Arbeit. Und mittlerweile ist es so, dass ich gar nicht so sehr einzelnen Personen im One-on-One-Gespräch Coaching-Sessions mit denen mache, sondern ich mache das zurzeit über meinen Podcast und über so Workshops und Keynote-Vorträge und ähnliche Dinge, die ich gebe. Das heißt, die Leute, mit denen ich da spreche, das könnte jede Person sein von A bis Z.
Was heißt systemischer Coach?
Systemik ist eine bestimmte Herangehensweise. Ne? Also der Begriff Coach ist in Deutschland nicht geschützt. Mhm. Das bedeutet, jeder kann sich Coach ans Klingelschild schreiben und man kann Coach für alles sein und jeden coachen. Und da
kann
wird
auch
nicht
Basketballtrainer sein zum
genau.
Beispiel.
Genau. Oder man kann auch sagen, ich bin dieses ominöse Wort Life Coach. Mhm. Ja? Niemand weiß, was genau das ist, was sich dahinter versteckt. Und wenn man so ein bisschen das spezifiziert oder mal so ein bisschen an seriöseren Orten eine Ausbildung macht, bei mir war es zum Beispiel die Uni Köln, ein Institut, was der Uni Köln angeschlossen ist, dann wird es gerne etwas mehr spezifiziert. Und dieses Systemische bedeutet, dass es eine bestimmte Herangehensweise ist. Und systemisch in dem Fall bedeutet, dass man immer guckt, in nicht nur, was ist das Problem, sondern in welchem Umfeld, in welchem System taucht dieses Problem auf. Und dass man nicht nur sagt, okay, wir sprechen oder wir gucken uns nur diese eine gesonderte Situation an, sondern dass man immer auch ein bisschen mehr schaut, wie funktioniert das System, in dem dieses Problem auftritt? Und vielleicht gibt es Ecken oder irgendwelche Bereiche dieses Systems, die man anschauen kann. Und wenn man diese Bereiche anschaut und verändert, dann hat es eine automatische Auswirkung auf andere Bereiche. Und das führt, und das ist das, was ich daran faszinierend finde, ganz oft zu völlig überraschenden Lösungswegen.
Mein Gast ist der Rapper und Coach Michael Kurt, a.k.a. Curse. Ja, Sie sind in den 80er Jahren in Minden groß geworden. Mhm. Nun war Minden wahrscheinlich in den 80er Jahren, wie auch ganz Deutschland, nicht unbedingt eine Hip-Hop-Hochburg.
Das ist richtig.
Wie sind Sie auf den Rap gestoßen?
Das war so, dass mein allererster Kontakt war tatsächlich im Kindergarten. Wir hatten einen Zivildienstleistenden, der war Breaker, das heißt, der hat Breakdance gemacht. Und es war so Anfang der 80er gerade die Welle, die nach Deutschland geschwappt ist von New York. Da gab es dann auch so ein paar Breakdance-Filme oder so Musiksendungen im deutschen Fernsehen, konnte man da manchmal sehen, wo Breakdance gezeigt wurde. Und ich war mit 5 einfach total fasziniert und begeistert davon, wie die sich bewegt haben. Und dann sahen die aus wie Roboter und es war einfach so, wow. Und das war so mein erster Kontakt mit Rap-Musik und mit der Hip-Hop-Kultur. Und der hat sich dann aber eigentlich, so als ich in der 5., 6. Klasse war, hat sich das so ziemlich festgesetzt bei mir. Da haben wir auf dem Schulhof dann Kassetten ausgetauscht von Public Enemy oder NWA und solchen Leuten zu der damaligen Zeit. Das Ende der 80er, Anfang der 90er. Und da wusste ich relativ schnell, das ist mein Ding, das will ich machen, das spricht zu mir.
Was hat da zu Ihnen gesprochen? Also am Anfang haben Sie beschrieben, die Bewegung. Klar, die Texte waren wahrscheinlich im Kindergarten dann noch nicht so wichtig, aber später dann in der 5. und 6.
Genau.
Klasse.
Ja, genau. Es war eine Mischung aus der Message, aber auch dem Gefühl. Ne? Rap-Musik vermittelt ja, oder hat es mir damals zumindest, ein Gefühl vermittelt von Rebellion, von Energie, von da bricht was aus, da muss was gesagt werden, da ist was dringend. Und in der Zeit, wo wir halt alle da in die Pubertät reingeschlittert sind, war das so für uns das Allergrößte, wenn da war Energy in der Musik. Und dann kamen halt die Texte dazu, die wir uns dann irgendwie so, also wir sprachen ja alle so ein bisschen Englisch, ne? Und jeder von uns hat dann so ein paar Sachen verstanden und die haben wir uns dann zusammengesetzt und dann haben wir manchmal bei unseren Eltern angeklingelt und gesagt, ey, kannst du uns mal vielleicht den Satz übersetzen? Und dann haben wir halt auch relativ schnell gemerkt, dass die Texte halt auch von Aufruhr sprechen und von Revolution und davon, man selbst zu sein in einer Welt, die einem vielleicht nicht wohlgesonnen ist. Also wir haben damals diesen Struggle vielleicht auch der schwarzen Amerikaner natürlich jetzt politisch und so weiter jetzt nicht dezidiert nachvollziehen können, aber wir haben dieses Gefühl nachvollziehen können davon, hey, ich bin in einer Gesellschaft vielleicht, die gegen mich ist oder die mich nicht akzeptiert und die mich nicht sieht und ich lehne mich auf und ich bin trotzdem da und ich drücke mich aus. Und das haben wir gefressen damals.
Warum haben Sie sich nicht gesehen gefühlt?
Verschiedene Dinge. Also erstmal glaube ich, als junger Teenager ist man immer in so einer Situation, wo man guckt, wer bin ich selbst, wer ist die Welt, warum sind die so, wie die sind, warum bin ich anders und wie positioniere ich mich und so weiter. Und dann kamen halt auch noch andere Dinge dazu. Ich bin aufgewachsen in einer relativ, sage ich jetzt mal, gutbürgerlich behüteten Familie. Mhm. Allerdings waren es bei mir dann nicht die finanziellen Probleme, sondern so soziale Dinge halt. Ne? Mich selten zugehörig gefühlt in der Grundschule und auch in meiner jungen Jugendzeit. Ich bin viel angeeckt mit Kollegen und Freunden oder eben Nicht-Freunden, aber auch mit Lehrern und so weiter. Das heißt, ich hatte immer so ein bisschen, ich war immer so ein bisschen das schwarze Schaf im System, so ein bisschen. Und deswegen habe ich mich auch ganz früh schon genau mit solchen Sachen auch immer auseinandergesetzt.
Was heißt das angeeckt? Inwiefern?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Da müssten Sie, glaube ich, mal einfach meine Lehrer und meine Kameraden fragen. Hm. Denn das Ding ist so, für mich war es so, ich war ja für mich selbst immer ganz normal. Ich selbst habe mich ja immer als ganz normalen Menschen gesehen, ganz normales Kind, ganz normalen Jungen, der es verdient hat, dass man da mit dem, dass man den zum Geburtstag einlädt oder dass man irgendwie so, ne? Aber das haben irgendwie ganz viele Leute um mich herum anscheinend eine Zeit lang anders gesehen. Und ich weiß nicht, vielleicht, wie nennt man das? Ich habe halt Phasen gehabt, in denen ich halt einfach wirklich ein Außenseiter war. Dann gab es wieder Phasen, da war das überhaupt nicht so. Da war ich total, da war alles super. Aber diese Außenseiterphasen, vor allem in so der, in der jüngeren Kindheit, die waren schon ziemlich intensiv und lang und prägend für mich. Und die haben mir ziemlich viel Bauchschmerzen gemacht immer.
Der Hip-Hop, war das dann auch gleich das Gefühl so groß, so stark? Also Sie haben beschrieben, das hat mir auch Halt gegeben, so eine Zugehörigkeit, dass Sie gleich wussten, da will ich hin, das will ich auch machen?
Ja, aber natürlich war das am Anfang ja, also mit 10, 11, da ist das, oder mit 12 oder so, ne, da ist das natürlich faszinierend und da denke ich mir natürlich, ich will Rapper werden und ich gehe nach USA und ich werde berühmt und so. Ne? Mhm. Aber das war natürlich am Anfang eher der große Traum und weniger die realistische Lebensplanung. Mhm. Aber je älter ich dann geworden bin, desto mehr habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht die realistische Lebensplanung? Ich mache das jetzt und ich gebe mir Mühe und ich gebe alles. Und ich habe dann wirklich jahrelang meine Nächte verbracht im Keller von meinem Elternhaus und habe Musik gemacht und habe Texte geschrieben und so weiter und bin bis nachts um 3, um 4 wach gewesen und musste um 7 wieder aufstehen und in die Schule. Und meine Eltern sind fast verzweifelt daran. Ich habe dann immer den Schlaf in der Schule nachgeholt. So, ich habe dann dann immer so getan, als hätte ich Bauchschmerzen und habe im Krankenzimmer dann nochmal ein Stündchen Schlaf nachgeholt.
Und es hat ja dann auch funktioniert. Sie sind sehr erfolgreich in den Hip-Hop eingestiegen. Und es gibt ja eigentlich, muss man dazu auch sagen, nicht den Hip-Hop. Ne? Es gibt unterschiedliche Stile und Schulen, vom Battle-Rap bis zum Alternative. Sie galten immer so ein bisschen als der Philosoph unter den Rappern. Wie ist das in der Szene angekommen?
Wie immer gibt es Leute, die es geliebt haben und es gibt Leute, die es nicht gut fanden. So, also ich habe mich ja ganz lange immer dagegen gewehrt, mich da irgendwie stigmatisieren zu lassen, also mir so einen Stempel aufsetzen zu lassen, sei es jetzt Philosoph unter den Rappern oder Poet unter den Rappern oder was auch immer, weil ich immer gedacht habe, ach, das spiegelt doch nur einen gewissen Teil von mir wider. Ich bin doch eigentlich auch total krass und technisch und bla und sag doch auch irgendwie krasse Sachen. Warum reduzierte mich auf diese eine Sache? Hm. Und diese Reduktion hat dann auch natürlich wieder dazu geführt, dass ich für viele Leute nur ein bestimmtes Bild abgegeben habe. Ne? Hm. Und das auch wieder so ein kleines bisschen zum Außenseitertum geführt hat manchmal. Aber mittlerweile ist das alles sehr integriert und mittlerweile finde ich das schön und ich trage so einen Titel dann mittlerweile mit Freude. Aber das war nicht immer so einfach, denn Rap und Hip-Hop ist eine extrem, wie nennt man das, ja, Competition, Also das ist eine extrem vergleichende und man versucht immer krasser zu sein als der Nächste und
dieses Battle-Element.
Genau, das Battle-Element, so der Wettkampf, so, ne, der ist da extrem drin und dieser Wettkampf, der verlässt auch oft die sportliche Ebene und geht auf eine sehr persönliche Ebene und damit habe ich mich dann früher auch viel rumgeschlagen, aber mittlerweile ist das alles sehr, sehr, sehr entspannt und ich habe da meine Position irgendwie einfach inne. Gefunden und inne und jetzt mittlerweile endlich bin ich entspannt damit.
Und mein Gast ist Michael Kurt, der bereits in den 2000er Jahren als Kurs regelmäßig in den Charts war, schon damals als einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands galt. 2010, da haben sie dann aber alles in Frage gestellt und die Notbremse gezogen. Wie ist es dazu gekommen?
Ich habe immer gedacht, wenn ich das mache, was ich will, wenn ich das mache, was ich liebe, wenn ich meinen Traum lebe, Musik machen, dann werde ich ja bestimmt glücklich. Irgendwie habe ich aber immer mehr das Gefühl bekommen, Moment mal, irgendwas stimmt nicht, denn ich werde ja irgendwie nicht wirklich glücklich oder sogar immer unglücklicher. Was ist denn da los? Und am Anfang habe ich erst gedacht, ich muss mehr machen, ich muss mehr arbeiten, ich muss mehr Erfolg haben, ich muss vielleicht ein größeres Auto fahren, ich muss in eine schönere Wohnung ziehen. Wenn nicht 400 Leute auf meinem Konzert sind, sondern 500, dann werde ich glücklich. Und habe mich wirklich in so eine Falle reinmanövriert, hab von morgens bis abends gearbeitet, jeden Tag, habe extrem mich über die Arbeit und über mein Output definiert und auch darüber, wie intensiv ich arbeiten kann und performen kann und so weiter. Und ich glaube, ich bin dann über sowas, was man sonst vielleicht in einem wenn man Angestellter ist, in Burnout nennen würde oder so, bin ich, glaube ich, diverseste Male drüber hinweggerutscht. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich so weitermache, dann werde ich todunglücklich und dann passiert irgendwas, was nicht gesund ist für mich.
Glück ist ja so ein großes Wort.
Oh, was genau, das ist ein schlimmes Wort.
Was genau haben Sie sich da erwartet? Also was hätte passieren müssen? Was war da in Ihrem Kopf?
Na, ich habe gedacht, ich habe immer so gestrebt danach, halt einfach jeden Tag gut drauf zu sein und mich wohl zu fühlen und mich sicher zu fühlen und ein schönes Gefühl im Bauch quasi zu haben, wenn ich morgens aufstehe und auch wirklich das Gefühl zu haben, ich bin irgendwo angekommen oder ich bin zufrieden, ich bin freudvoll. Ja, das sind vielleicht etwas klarere Worte, weil Glück ist wirklich schlimm. Natürlich war auch diese Vorstellung, ist natürlich auch ein Problem, ne? So eine diffuse Vorstellung von, ja, aber wenn es alles klappt, dann muss ich mich doch irgendwie fühlen und dann darf ich mich doch nicht irgendwie schlecht fühlen oder darf ich doch nicht in depressiven Phasen sein oder Zweifel haben. Konnte aber dann irgendwie, war nicht in der Lage, mich selbst irgendwie aufzufangen und zu justieren und irgendwie, ich habe ganz viel versucht, ein bisschen hier umzustellen, ein bisschen da umzustellen, aber das hat nicht funktioniert, sodass ich dann für mich wirklich so eine Art Notbremse ziehen musste. Und dann habe ich einfach erstmal auf den Stopp-Knopf gedrückt.
Ich glaube, einen ganz guten Eindruck von dieser Situation damals, zumindest empfinde ich das so, gibt ein Track von ihrem letzten Album, Die Farbe von Wasser. Dieser Track heißt Wer weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Und da hören wir gerade mal rein.
Jede schwere Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Jede leere Seite beginnt mit dem ersten Strich. Jedes leere Buch beginnt beim ersten Versuch, seine Seiten zu füllen, durchs meine Seiten in Höhlen. Am liebsten würde ich die meisten von meinen Seiten zerknüllen, in tiefe Schweigen gehüllt, das lautloseste Brüllen. Doch gibt's ein, es fühlt, dann braucht's ein, es sagt. Doch wer weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Und alles, was du siehst, ist nur das, was du darin siehst. Was du hältst darin schnell, so wie Wasser, das fließt. Es gibt keine Garantie, jetzt oder nie. Und wer weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Ich sag 3, 2, 1, ich lass den ganzen Scheiß los und hab die Hände frei. 3, 2, 1, lass den ganzen Scheiß los.
Sie haben 2010 den ganzen Scheiß losgelassen, gerade gesagt, den Stopp-Knopf gedrückt. Hat Ihnen der Schritt da auch Angst gemacht?
Um ehrlich zu sein, nein. Denn ich war an einem Punkt, an dem ich über den Punkt der Angst schon weit hinaus war. Ich war an einem Punkt, an dem ich eher verzweifelt war und einfach gemerkt habe, ich muss was ändern, ich muss was machen. Und es war für mich wie der Rettungsring, die Lebens... So, ne? Um am Leben zu bleiben, musste ich diesen Stopp machen. Das heißt, ich hatte keine Angst. Ich habe mich sehr schwer getan und habe diesen Moment vor mir hergeschoben. Aber weil ich immer gedacht habe, es muss doch irgendwie gehen. Ich muss doch irgendwas justieren können. Es muss doch irgendwie oder ich möchte andere Menschen nicht enttäuschen. Ich möchte meine Geschäftspartner nicht im Regen stehen lassen. Ich möchte die Leute, die meine Musik hören, nicht vor komische Tatsachen stellen und so weiter. Aber in dem Moment, in dem ich gesagt habe, ey, jetzt jetzt ist es so, wie es ist, war das sehr, sehr seltsam und befreiend. Und ich habe es aber auch, also es ist nicht so gewesen, wie man sich das in so einem Hollywood-Film irgendwie ausmalt, dass man irgendwann aufwacht und sagt, jetzt geht nichts mehr und dann macht man Stopp und dann ha, sondern es war wirklich ein schleichender Prozess über viele Monate, diese Entscheidungen zu treffen.
Wie hat sich denn dann Ihr Leben verändert? Also vorher eben noch auf den großen Bühnen, regelmäßig im Studio, Alben rausgebracht, große Touren gespielt, was war dann?
Dann kam erstmal wirklich der Reset-Knopf. Also erstmal hat sich's äußerlich gar nicht so sehr verändert. Weil dann war es wirklich so, dass ich habe in derselben Wohnung gewohnt, ich habe selber Auto gefahren. Aber ich habe halt den Raum und die Zeit, die ich gewonnen habe, genutzt, um die Teile von mir selbst anzuschauen, die ich die letzten 10, 15 Jahre vernachlässigt hatte. Und das war die Frage, wie geht's mir eigentlich? Und was brauche ich eigentlich, um mich wohlzufühlen im Leben? Ich habe immer nur in Richtung Musik und Karriere geschaut, aber was habe ich vernachlässigt? Was ist denn da eigentlich los? Und dann habe ich zum ersten Mal seit ganz langer Zeit angefangen, wirklich hinzuhören und nachzufragen und habe dann auch mit einem systemischen Therapeuten auch gearbeitet und habe mich dort quasi wirklich hineinbegeben, um zu gucken, was passiert. Bin zu der Zeit dann auch Meditation und dem Buddhismus und verschiedenen Sachen begegnet und habe sehr viel in der Richtung geforscht und probiert und geschaut, weil ich immer gedacht habe, gut, jetzt habe ich 10 Jahre meinen Lebensentwurf gelebt oder 15, den ich mir immer vorgestellt habe. Hat in manchen Aspekten nicht so gut geklappt. Vielleicht gibt es andere Lebensentwürfe, vielleicht gibt es andere Dinge, vielleicht gibt es irgendwie andere Einsichten, die ich einfach nicht habe und die andere Menschen mir beibringen können oder die ich lernen kann, die ich entdecken kann. Und dann habe ich mich auf diese Reise begeben. Und dann hat das irgendwann dazu geführt, weil ich jetzt auch nicht so viel Geld gespart hatte, dass ich in die kleine Wohnung gezogen bin und irgendwie ne, aus der Vierzimmerwohnung in die Anderthalbzimmerwohnung und vom schönen Auto zum auch schönen, aber viel kleineren Auto und so weiter und so fort. Also das hat sich alles nach einer Zeit dann ergeben.
Und mit was für einem Gefühl war das dann verbunden? Haben Sie das so angenommen?
Total. Das habe ich und das war für mich absolut schön, weil das mir... Ja, in die kleinere Wohnung zu ziehen und das kleinere Auto zu fahren und so weiter und so fort. Und wirklich zum ersten Mal tatsächlich irgendwo zu stehen im Supermarkt und zu sagen, okay, kaufe ich mir jetzt dieses Produkt oder jenes Produkt, weil das ist ein bisschen günstiger. Das klingt jetzt irgendwie dramatisch, aber es war für mich total gut und total wichtig. Und es war für mich auch die Erfahrung zu sehen, ich finde es super, ein schönes Auto zu haben und ich finde es super, eine schöne Wohnung zu haben und ich finde es super, dann irgendwie, weiß ich nicht, den edlen Käse zu kaufen. Aber wenn ich es nicht kann und wenn ich es nicht mache, bin ich immer noch die gleiche Person, ich bin der gleiche Mensch, ich stehe genauso hier und mir geht es genauso gut oder schlecht. Das ist einem so intellektuell bewusst, aber das zu erfahren, das hat eine andere Qualität, das war für mich sehr wichtig.
Sie sind damals, als Sie Ihre Musikkarriere, sagen wir mal, unterbrochen haben, auch nach Indien gereist. Mit welchem Ziel, was haben Sie sich da erhofft?
Das ist ja in so einer Biografie, vor allem wenn es dann irgendwann in Richtung Meditation geht, auch so ein ganz, ganz toller Punkt in der Vita, Indien, ja. Es ist tatsächlich so, auch das muss ich entromantisieren so ein bisschen, denn ich bin eher zufällig in Indien gelandet. Es gab da so ein ganz spezielles Retreat, also so eine Art intensives Programm, intensives Seminar, was ich unbedingt machen wollte, was viele Freunde von mir empfohlen haben. Und das findet auf der ganzen Welt statt, ne? Also an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten. Und da habe ich einfach auf den Zeitplan geguckt und habe geguckt, ich habe mir gedacht, ich muss es unbedingt machen. Wo ist das nächste? Und dann habe ich gesehen, okay, in 3 Tagen in Mexiko. Und das war so ein bisschen, okay, schwierig.
Ich schaffe nicht, die Wäsche zu waschen bis dahin.
Bis dahin schaffe ich das nicht. Aber dann war es halt irgendwie, ich glaube, sechs, sieben Wochen später dann in Indien. Und da war der Punkt bei mir auch eh im Leben, wo ich gesagt habe, ich ziehe aus der Wohnung aus, ich stelle mein ganzes Zeug irgendwo unter, ich lasse den Ballast los, ich gucke erstmal überhaupt, was passiert, ich weiß nicht, wo mein Leben mich hinführt und das ist auch in Ordnung. Und dann war natürlich auch dieses Bild davon, ich stelle alles in den Storage-Raum und dann fliege ich nach Indien ohne Rückflugticket und dann gucke ich mal, was passiert. Das war sehr schön und
das habe ich dann gemacht. Was ist dann passiert in Indien? Was hat Sie da erwartet? Vielleicht müssen wir auch gerade erstmal erklären, Meditation. Ich meine, ja, da spricht jeder davon, aber da gibt es, glaube ich, ganz diffuse Vorstellungen, was das absolut eigentlich ist, Meditation. Was ist das?
Also ich kann mal kurz erzählen, wie ich der Sache begegnet bin. Ich habe, als ich quasi aufgehört habe, als Rapper auf der Bühne zu stehen und habe gesagt, ich mache eine Pause, ich mache erstmal kein Album und wirklich alles da auf Eis gelegt habe, habe ich die Zeit genutzt, um mir die Fragen zu stellen, die ich mir vorher nicht gestellt habe, nämlich was brauche ich wirklich, wo will ich wirklich hin, was ist hier eigentlich los, Junge? Mhm. Und da habe ich mit einem systemischen Coach zusammengearbeitet, der mich da therapeutisch begleitet hat, auch bei vielen Fragen. Und irgendwann hat der mit mir eine Meditationsübung gemacht. Und ich habe immer gedacht, so, ja, Meditation, super, das mache ich mal, wenn ich 80 bin. Dann sitze ich irgendwo auf dem Berg oder im Zen-Kloster und habe mir das immer so romantisch vorgestellt, weil ich immer gedacht habe, da wird man ja gleich gleichgültig. Also da wird man ganz zufrieden, aber das kommt dadurch, dass einem alles egal wird. Und mein Coach hat damals gesagt, wie kommst du denn auf so einen Quatsch? Du weißt, dass MMA-Kämpfer meditieren, du weißt, dass Richard Branson und Steve Jobs meditieren, ist denen alles gleichgültig, haben die keine Ambitionen, wie kommst du denn auf sowas? Und dann habe ich mit dem so ein paar Meditationsübungen gemacht und das hat mich so also begeistert und beeindruckt, dass ich dann mich auf diese Suche begeben habe. Und am Ende ist es so, es gibt wahnsinnig viele Meditationstechniken, es gibt wahnsinnig viele Meditationstraditionen, aber am Ende geht's jetzt Am Ende geht es eigentlich um eine Sache. Es geht darum, unsere falschen Vorstellungen von der Realität zu sehen und eventuell loszuwerden. Also im Endeffekt geht es darum, den eigenen Geist kennenzulernen. Es geht darum, rauszufinden, wie wir ticken und wie unser eigener Geist und unsere Interpretation von den Dingen, die wir erleben, uns immer Probleme machen. Mhm. Und wie wir eigentlich unser Unglück oder all diese Sachen selbst produzieren dadurch, wie unser Geist funktioniert oder und wie unser Geist die Realität betrachtet. Jetzt sind wir schon sehr weit und eigentlich ist das aber ganz einfach und ganz konkret und völlig unesoterisch.
Das heißt, wie geht es ganz konkret?
Ganz konkret könnte man zum Beispiel sagen, lass uns doch mal gucken, was passiert, wenn wir uns mal 5 Minuten lang nicht ablenken und unsere Aufmerksamkeit einfach nur auf das lenken, was in dem Moment da ist. Und das funktioniert dadurch, dass man sich hinsetzt, kann man auch stehen oder liegen, sitzen ist aber am bequemsten, man setzt sich hin. Man sagt, ich atme ein, ich atme aus. Und ich lenke meine Aufmerksamkeit einfach auf das physische Ein- und Ausatmen, das Gefühl des Atmens.
Also Bewusstsein schaffen.
Richtig, aber es geht nicht darum, dass man den Atem bewusst wahrnimmt. Das ist nur die Technik, die Methode. Mhm. Es geht darum, dass man feststellt, was dann eigentlich im Kopf anfängt zu passieren. Wenn man sagt, ich sitze mal 5 Minuten und atme. Dann geht es nämlich los, dann kommt das Kopfkino, dann kommen die Gedanken, dann kommen die Fragen und dann dreht sich das alles und dann denkt man, oh mein Gott, was ist denn da los in meinem Kopf? Und das ist der Punkt, an dem die meisten Leute sagen, ich kann nicht meditieren, weil ich denke so viel. Und da hake ich immer ein und sage, perfekt, denn es geht darum zu sehen, was los ist. Es geht nicht darum, was loszuwerden, es geht nicht darum, irgendwie sich da stumpf zu machen und nur noch rumzusitzen und nichts mehr zu spüren, nichts mehr zu sehen, nichts mehr zu hören, sondern es geht darum, wirklich bewusst alles zu sehen und zu hören und wahrzunehmen, was da ist. Vor allem die Sachen, die in unserem eigenen Kopf da sind. Das heißt, wenn Sie sich jetzt auch zu Hause hinsetzen und 5 Minuten einfach nur auf den Atem achten und nach 10 Sekunden kommen die Gedanken und Sie sind völlig verwirrt und denken sich, oh mein Gott, ich meditiere ganz schlecht. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist Meditation. Es geht darum, zu sehen, was da ist.
Aber wenn ich sehe, was da los ist, so wie Sie das gerade beschrieben haben, es geht ja auch darum, vielleicht Muster zu erkennen, Dinge zu erkennen, die einem vielleicht selbst im Wege stehen, weil man das halt irgendwie so gelernt hat. Mhm. Aber wie gehe ich dann damit um?
Die Meditationstraditionen sagen, einfach sitzen bleiben. Also die sitzen bleiben und gucken, was dann passiert. Was passiert nämlich, wenn ich mal gegen meine Gewohnheiten gehe und nicht sofort, wenn ich merke, oh, ich habe hier ein Muster, aha. Was passiert, wenn ich nicht sofort aufstehe, handle, mir Pläne mache, was aufschreibe? Was passiert, wenn ich sitzen bleibe? Vielleicht verändert sich einzig dadurch, dass ich nicht weglaufe, auch schon was. Vielleicht verändert sich auch schon was dadurch, dass ich einfach präsent bleibe mit einer Situation, mit einem Gedanken, mit einem Gefühl. Und das ist das Spannende daran. Natürlich kann man dann, wenn man Einsichten hat, kann man auch aufstehen und natürlich darf man auch Pläne machen, natürlich darf man dann auch irgendwo anrufen und sagen, hör mal, mir ist Folgendes eingefallen. Aber Meditation an sich lädt immer dazu ein, da zu bleiben. Und nochmal da zu bleiben. Und nochmal da zu bleiben.
Wir bleiben, auf jeden Fall.
Mein Gast heute ist der Musiker und Coach Michael Kurt, der anderen Menschen helfen möchte, zufriedener zu sein. Dafür hat er auch eine Methode entwickelt, die 4x O+X-Methode. Wofür stehen die Buchstaben?
Also, wenn ich kurz dürfte, würde ich kurz erklären, worum es eigentlich geht.
Ja,
und es geht darum, dass ich oft darauf angesprochen werde, hey, du hast ja irgendwie dein Leben verändert und du hast ja die Ausbildung und so weiter und so fort. Ich würde ja auch gern anfangen, sagen viele Leute. Ich weiß aber nicht wo und ich weiß nicht wie. Und wie soll ich das in meinen geschäftigen Alltag einbauen? Und hast du nicht irgendwie ein, zwei Tipps, die ich irgendwie gut umsetzen kann, die mir irgendwie einen Einstieg ermöglichen in diese Welt, in diese Arbeit? Ne? Und da bin ich halt immer wieder zu denselben 4, 5 Punkten gekommen und die habe ich dann irgendwann zusammengefasst zu dieser, zu diesem 4O+X, zu dieser Formel. Mhm. Und das erste ist die Digital Detox, sich Freiräume zu schaffen, in denen man vom Handy, von sozialen Netzwerken und so weiter sich eine gewisse Auszeit nimmt. Für bestimmte Phasen im Tag. Ich habe gesagt, die beste Phase des Tages ist morgens, wenn man aufwacht.
Also nicht gleich aufs Handy gucken.
Nicht gleich aufs Handy gucken. Hm. Und zu schauen, was passiert. Und auch da einfach mal zu gucken, was passiert, wenn ich es nicht tue. Dann wird mir nämlich wahrscheinlich bewusst, also mir persönlich wird dann bewusst, wie programmiert darauf ich eigentlich schon bin, wie abhängig ich davon schon eigentlich bin, und wie sehr das mein Leben bestimmt und wie sehr das auch die Stimmung für meinen Tag setzt, wenn ich morgens als erstes die Nachrichten lese und so weiter. Ne? Und was passiert, wenn ich es nicht tue? Klappt meine Welt wirklich zusammen, wie man das denkt? Das ist die erste Sache, also mal zu schauen, was da passiert, sich diese Freiräume zu schaffen. Das zweite ist eine Sache, mit der ich ganz lange gehadert habe, die aber also wirklich mein Leben auch verändert hat, und es ist die Dankbarkeitspraxis. Wir sind rein biologisch darauf programmiert, negative Eindrücke stärker wahrzunehmen und als wichtiger einzuordnen als positive. Und zwar in einem Faktor 1:5 sogar. Das bedeutet, man müsste quasi 5-mal mehr positive Dinge im Tag erleben, um am Ende des Tages das Gefühl zu haben, naja, es war ausgeglichen. Ne? Mhm. Das ist der sogenannte Negativitätsbias, der ist in unserem Gehirn angelegt. Und es gibt eine Möglichkeit, dem ein bisschen etwas entgegenzusetzen und zur Seite zu stellen. Und das ist die Dankbarkeitspraxis. Und ganz konkret bedeutet das, dass man jeden Tag sich 3 bis 5 Minuten Zeit nehmen kann, um 2 bis 3 Dinge aufzuschreiben, dürfen auch 4 sein, für die wir dankbar sind. Dinge, die bereits in unserem Leben sind, für die wir dankbar sein können und für die wir nicht noch besser sein müssen, mehr arbeiten müssen und schöner aussehen müssen und schlauer sein müssen, sondern Dinge, die schon da sind. Es können ganz natürliche, selbstverständliche Dinge sein. In dem Moment, in dem wir uns jeden Tag das wieder ins Gedächtnis rufen, in dem Moment, in dem wir das sogar aufschreiben und vielleicht auch schreiben, warum wir dankbar sind, geben wir unserem Gehirn immer wieder die Anweisung, achte auf Dinge, die dich glücklich machen. Achte auf Dinge, für die du dankbar bist. Und dadurch können wir so ein bisschen einfach, es ist wie so Hacking des eigenen Gehirns.
Man drückt das Negative aus dem Fokus raus.
Richtig. Oder man weist das Gehirn an, mehr positive Dinge zu sehen. Ich habe mal gesagt, ich habe mir mal ein Auto gekauft, ein weißes, das war irgendwie eine bestimmte Marke, weißes Auto. Und in dem Moment, in dem ich es mir gekauft habe, habe ich nur noch diese Autos im Straßenverkehr gesehen. Weil ich meinem Gehirn irgendwie die Info gegeben habe, hier, das ist was, da achten wir jetzt drauf, da gucken wir jetzt. Und so funktioniert es auf dieser, ganz simpel, aber sehr effektiv. Die dritte Säule, das dritte O ist Meditation. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Einfach sich hinzusetzen und zu schauen, was ist eigentlich in meinem Geist los. Mhm. Ne? Die vierte Säule ist Achtsamkeit im Alltag. Und das bedeutet, Meditation und Achtsamkeit kann nicht nur stattfinden, wenn man auf dem Kissen sitzt, sondern man kann das auch bei allem praktizieren, was man tut. Und da empfehle ich in dem Fall, sich eine Sache auszusuchen, die man täglich macht, zum Beispiel Kaffee kochen oder, weiß ich nicht, Fahrrad fahren oder irgendwas. Und mit einer meditativen Geisteshaltung, die man vielleicht schon mal so ein bisschen entwickelt hat, wenn man 1, 2 Mal schon mal gesessen hat, auch Dinge des täglichen Lebens zu tun. Denn es geht ja nicht darum, 5 Minuten zu meditieren und der Rest des Tages ist Chaos.
Läuft das Programm ab, ja.
Genau, sondern es geht ja darum, das auch irgendwie in den Alltag zu bringen. Und da ist sowas eine Brücke. Und der letzte Punkt ist tatsächlich die körperliche Betätigung. Und einfach zu sagen, ich mache ein bisschen Sport regelmäßig. Es kann Tanzen sein, es kann irgendwie was Liegestütze sein, es kann aber auch irgendwie ein Sportverein sein, weil. Und das ist auch eine Sache, mit der ich mir selber irgendwie reinhämmern musste, körperliche Betätigung, körperlich sportlich aktiv zu sein, wirkt sich sehr auf das Gemüt aus, auf das Wohlbefinden. Eine der ersten Therapieschritte bei vielen Menschen, die wegen Depressionen therapiert werden oder sich in Behandlung befinden, ist, dass gesagt wird, such dir irgendeine Art von sportlicher Betätigung und beweg deinen Körper, bring die Lebendigkeit in den Körper. Das heißt, diese fünf Dinge sind total einfach, also das habe ich auch nicht erfunden, aber manchmal muss man so einfache Dinge vielleicht einfach mal zusammenschreiben und aussprechen.
Das ist natürlich aber auch immer eine Frage der Zeit. Ne? Bei Ihnen zum Beispiel, Sie haben einen wöchentlichen Podcast, haben Ihre Auftritte, machen natürlich weiter Musik. Das klingt nicht nach so einem entschleunigten, achtsamen Leben. Wie schaffen Sie das zu integrieren in Ihren Alltag?
Bei mir persönlich ist es so, dass ich das relativ flexibel gestalten muss, weil ich keinen festen Tagesablauf habe an den meisten Tagen. Manchmal bin ich ganz lange wach, manchmal gehe ich früh ins Bett, manchmal bin ich auf Tour, manchmal bin ich im Studio, manchmal bin ich einfach zu Hause und mache meinem Sohn ein Frühstücksbrot. Das heißt, ich integriere diese Dinge relativ flexibel in meinen Alltag an verschiedenen Momenten. Für viele Menschen, mit denen ich spreche, hat sich tatsächlich erwiesen, dass es am einfachsten ist, das so ein bisschen komprimiert zusammenzufassen, all diese Dinge in 20 Minuten oder sowas zu tun und die als Teil des morgendlichen Aufstehens zu praktizieren oder abends, bevor man ins Bett geht und so weiter. Das kommt aber immer sehr darauf an, wie der eigene Tag strukturiert ist. Und ich glaube auch ein bisschen, was man für ein Mensch ist, ob man lieber Routinen mag und braucht oder ob man da eher freier unterwegs sein möchte.
Sie haben auch berichtet, wie Sie sich als Kind als Außenseiter gefühlt haben. Was würden Sie denn dem jungen Michael heute mitgeben?
Wenn ich heute mit mir reden könnte, als ich jünger war, würde ich sagen, alles wird gut, mein Lieber. Mach dich ein bisschen lockerer. Genieß ein bisschen mehr, was du machst und was du erfährst. Mach dir nicht so viele Sorgen, mach dir nicht so viele Gedanken. Es ist alles nicht so wild. Und genieß ein bisschen mehr. Sei einfach ein bisschen freudiger. Denn ja, that's it.
Aber hätte Ihnen das geholfen als Kind, wenn man Ihnen das gesagt hätte?
Das weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben mir das auch Leute gesagt und ich weiß nicht, ob mir das geholfen hätte. Die interessante Frage ist ja auch, wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen und Sie fragen mich, was würde ich meinem heutigen Ich sagen, da wäre es wahrscheinlich genau das Gleiche. Und hilft es mir heute, wenn ich es mir selber sage? Vielleicht ein bisschen.
Es ist halt ein Prozess, ne? Man muss halt erstmal Anlauf nehmen.
Ja, absolut. Und man läuft ja auch nie aus. Das heißt, es ist ja auch nie zu Ende. Es ist ja nie, dass man sagt, oh, jetzt habe ich einen Punkt erreicht und jetzt ist hier das Ende meiner Entwicklung. Sondern ich glaube, das geht bis zur allerletzten Sekunde immer weiter. Und das ist eigentlich auch schön.
Michael Kurt, das war die Wiederholung des Gesprächs, das ich im Sommer vor einem Jahr mit ihm hier im Deutschlandfunk Kultur geführt habe.